Diana Kinnert, die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Gelesen von Yeşim Maysayt und Nurcan Özdemir.
Als Großbritannien 2018 verkündete, ein Ministerium für Einsamkeit einzurichten, löste das in Deutschland erstaunte Reaktionen aus. Einsamkeit als drängendes politisches Thema? Bislang hatte man das Gefühl des Verlassensseins hierzulande doch eher am Rand der Gesellschaft verortet, bei den alten Menschen, die keine Partner oder Familie haben. Wissenschaftlerinnen bezeichnen chronische Einsamkeit dagegen längst als Megatrend. In immer mehr Ländern fühlen sich die Menschen ausgegrenzt und sehnen sich nach Nähe. Das bringt nicht nur gesundheitliche Risiken, sondern ist auch gefährlich für die Demokratie. Höchste Zeit also, dass sich unser Verständnis von Einsamkeit ändert. In den Blinks zu »Die neue Einsamkeit« wirst du erfahren, welche Faktoren Einsamkeit bedingen, wer am stärksten davon betroffen ist und welche Maßnahmen Abhilfe leisten können.
Blink Nummer 1. Was bedeutet Einsamkeit heutzutage?
Einsamkeit war schon immer ein beliebtes Motiv in Kunst und Literatur. In Johann Wolfgang von Goethes »Die Leiden des jungen Werther« nimmt sich der Protagonist das Leben, weil er sich von seiner Angebeteten und der Gesellschaft verstoßen fühlt. Caspar David Friedrichs »Wanderer über dem Nebelmeer« zeigt den Stereotypen eines einsamen Menschen. Ein Mann, der allein auf einem Felsen steht und über die nebelverhangene Landschaft blickt. Solche Bilder prägen bis heute unsere Vorstellung von Einsamkeit. Wer den Begriff googelt, stößt auf viele ähnliche Ergebnisse. Menschen, die allein auf einer Bank oder an einem Fenster sitzen, liegengelassene Teddybären, triste Landschaften und graue Häuserblocks. Als die Autorin anfing, sich mit dem Thema zu beschäftigen, hatte sie selbst noch solche Klischees im Kopf. Einsame Menschen waren für sie Leute, die ihre Partner verloren hatten oder im Alter ohne Familie dastanden. Doch die Statistiken sprechen eine andere Sprache. Nach einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Blended Research fühlt sich jeder sechste Mensch in Deutschland häufig einsam. Das entspricht etwa 14 Millionen Menschen, also gut 16%. Laut Europäischer Kommission lag der EU-Durchschnitt im Jahr 2018 bei 8%. In Bulgarien fühlen sich besonders viele Menschen isoliert, in den Niederlanden die wenigsten. Einsamkeit ist also verbreiteter, als man denkt. Es betrifft schon lange nicht mehr nur alte Menschen, sondern zieht sich quer durch die Gesellschaft. Forscher sprechen längst von einer Epidemie der Einsamkeit. Aber woran machen sie das fest? Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff? Einsamkeit ist schlecht quantifizierbar. Es lässt sich nicht im Blut nachweisen oder auf Röntgenbildern darstellen. Einsam zu sein ist ein subjektives Gefühl. Dem Psychiater Mazda Adli zufolge entsteht es durch die Diskrepanz zwischen unserer gewünschten und unserer tatsächlichen sozialen Einbindung. Mit anderen Worten, wir fühlen uns einsam, wenn uns der Kontakt oder die Unterstützung anderer Menschen fehlt, wenn wir uns isoliert und ausgeschlossen fühlen.
Einsamkeit ist heutzutage also weit verbreitet und entsteht durch die fehlende Bindung zu anderen Menschen.
Doch obwohl das Phänomen so häufig auftritt, ist es für viele immer noch ein Tabuthema. Wer einsam ist, gilt schnell als sozial inkompetent oder schrullig. Ein Stigma, das dazu führt, dass viele ihre Leiden verstecken. Das muss sich dringend ändern, denn Einsamkeit kann auf Dauer sogar krank machen.
Blink Nummer 2. Isolation macht krank.
Es war ein lauer Sommerabend in Berlin und die Autorin hatte sich mit einer Gruppe Freundinnen zum Essen verabredet. Doch zu tiefgründigen Gesprächen kam es nicht. Eine Freundin tauchte gar nicht erst auf, zwei andere nur kurz. Die restlichen klebten an ihren Handys, erledigten noch schnell was für die Arbeit oder loteten potenzielle Dates aus. Bald war Kinnert klar, Einsamkeit zeigt sich heute auf vielfältige Weise, zum Beispiel durch Unverbindlichkeit, Abwesenheit oder die Suche nach immer besseren Optionen. All das sind Symptome unseres modernen, entfremdeten Lebensstils. Und der hat noch viele andere Gesichter. Vielen mangelt es an sicherer und sinnvoller Arbeit. Sie sind abgeschnitten von der Natur, wissen kaum noch, wo ihr Essen herkommt. Oder verlieren sich in digitalen Welten und verlieren damit auch die Fähigkeit zu echten Beziehungen. Gleichzeitig sind sie permanent erreichbar, jetten um die Welt und haben ständig Angst, etwas zu verpassen. All das tut uns langfristig nicht gut, wie der britische Journalist Johann Hari in seinem Buch »Der Welt nicht mehr verbunden« darlegt. Das Ausüben von als sinnlos empfundenen Tätigkeiten kann beispielsweise Ängste und Perspektivlosigkeit verstärken. Bei der Behandlung von depressiven und Burnout-Erkrankten werden genau jene Aspekte gefördert, die in unserer schnelllebigen Welt abhanden gekommen sind. Routine, Überschaubarkeit, Verbundenheit und Sinn. Mittlerweile weiß man, dass Isolation sogar physisch krank machen kann. In den 90er Jahren versuchte der Neurowissenschaftler John Cacioppo erstmals, den Einfluss von Einsamkeit auf unser körperliches Wohlempfinden empirisch nachzuweisen. Er bat seine Probanden mehrmals täglich einzuschätzen, wie einsam sie gerade waren und dabei ihre Herzfrequenz zu notieren und Speichelproben abzugeben. Die Ergebnisse waren überraschend. Diejenigen, die sich einsam fühlten, zeigten so hohe Cortisolkonzentrationen im Speichel, wie man sie sonst nur als Auswirkung von physischen Angriffen kannte. Cortisol ist ein Hormon, das bei Stress ausgeschüttet wird. Starke Einsamkeit kann uns also genauso stressen wie ein Faustschlag. Eine Metastudie von 2015 belegte wiederum einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Mortalität. Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen, haben demnach ein 26% höheres Sterberisiko als Vergleichspersonen. Bei Alleinlebenden ist es sogar um 32% höher.
Viele Entwicklungen unserer modernen Welt führen also verstärkt zu psychischen und physischen Belastungen. Und das macht auf Dauer krank.
Als nächstes schauen wir uns eine Gesellschaftsgruppe an, die nur selten mit Einsamkeit in Verbindung gebracht wird: die Jugend.
Blink Nummer 3: Generation Lost.
Über sie wird viel gesprochen und geschrieben. Die Generation Y, Gen Z oder auch Millennials. Je nachdem, wen man gerade fragt, sollen sie konsumsüchtig, sensibel oder schrill sein, heute im Ausland und morgen auf den Straßen, um die Welt zu retten. Eines ist jedoch sicher, sie sind zunehmend einsam. Laut einer Studie des sozioökonomischen Panels, die zwischen 2013 und 2017 durchgeführt wurde, fühlte sich von den befragten Personen zwischen 20 und 29 Jahren etwa 9% oft oder sehr oft einsam. Damit lagen sie zwar noch hinter der Spitzengruppe, den über 60-Jährigen, stellten aber die Altersklasse mit dem höchsten Anstieg dar. Fast 30% von ihnen gaben 2017 einen höheren Wert an als noch 2013. Dass junge Menschen in so großer Zahl einsam sein sollen, passt auf den ersten Blick überhaupt nicht ins Bild. Schließlich sind sie über soziale Medien hoch vernetzt und haben durch Auslandssemester oder Work and Travel Freundschaften in aller Welt geschlossen. Doch genau das ist womöglich auch das Problem. Die Autorinnen der Studie jedenfalls sehen häufige Lebensumbrüche als eine potenzielle Ursache der Jugendeinsamkeit an. Wer ständig den Ort wechselt, verliert viele Freundschaften wieder oder baut enge Beziehungen erst gar nicht auf. Social Media hat ebenfalls einen Einfluss auf die mentale Gesundheit. Laut Experten führt die scheinbar perfekte Welt auf Facebook und Instagram dazu, dass junge User sich eher ausgegrenzt fühlen. Auch tragen die unbegrenzten Möglichkeiten des Vernetzens weiter dazu bei, dass junge Menschen weniger Zeit in reale Beziehungen investieren. Doch die Entwurzelung der Millennials hat auch sozioökonomische Ursachen. Der Soziologe Richard Sennett beschreibt in seinem Buch »Der flexible Mensch« die negativen Folgen des modernen Kapitalismus. In einer Wirtschaft, die auf unbedingte Flexibilität und Effizienz ausgelegt ist, stehen Unsicherheit und sinnentleerte Tätigkeiten auf der Tagesordnung. Und die Millennials sind diejenigen, die von Beginn an heftig von diesen Umständen betroffen sind. Sie hangeln sich nach ihrer Ausbildung von einem schlecht bezahlten und befristeten Job zum nächsten. Große Wohnungen oder gar eine eigene Immobilie rücken damit für viele in unerreichbare Ferne.
Die Einsamkeit der jungen Generation rührt also daher, dass sie für den Arbeitsmarkt maximal flexibel sein muss und es ihr immer schwerer fällt, feste Bindungen einzugehen.
Jugendeinsamkeit ist also hauptsächlich auf unsichere Lebensverhältnisse und die sozialen Medien zurückzuführen. Die neuen Technologien belasten jedoch nicht nur junge Generationen, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes.
Blink Nummer 4: Die Kehrseite der Digitalisierung.
Die Digitalisierung aller Lebensbereiche hat im Zuge der Corona-Pandemie noch einmal einen deutlichen Schub erhalten. Ein Großteil der Arbeit wurde ins Homeoffice verlegt. Die Schulen versuchten sich an digitalem Fernunterricht. Meetings, Veranstaltungen, sogar ganze Messen fanden plötzlich nur noch virtuell statt. Und die junge amerikanische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez lud junge Wählerinnen zu einem Online-Spieleabend auf der Streaming-Plattform Twitch ein, bei dem sie ganz nebenbei noch politische Fragen beantwortete. Das Internet ermöglicht also einerseits neue Formen der Vernetzung und Partizipation. Aktivistinnen können sich global austauschen, Musiker Live-Konzerte zu ihren Fans nach Hause streamen. Die sozialen Medien bieten zudem einen direkten Austausch zwischen Sender und Empfänger. Kommunikation wird interaktiv. Was viele Chancen birgt, bringt andererseits auch Risiken mit sich. Während die einen vom unmittelbaren Draht zu Experten wie Christian Drosten profitieren, verlieren sich andere in online verbreiteten Verschwörungstheorien. Realität und Fake sind dabei immer schwerer auseinanderzuhalten. Ein Beispiel dafür ist das im November 2020 ausgestrahlte Fernsehinterview zwischen Oprah Winfrey und Barack Obama. Unter dem Titel »The Oprah Conversation« saßen sich die Moderatorin und der Ex-Präsident scheinbar in einem Kaminzimmer gegenüber, nur wenige Meter voneinander entfernt. Doch was wie ein intimes Gespräch aussah, fand so unmittelbar gar nicht statt. Obama saß vor einem Greenscreen an der Ostküste, Winfrey in Kalifornien. Eine perfekte Illusion, dank modernster Technik. Was macht das mit unserer Kommunikation und unseren Beziehungen, wenn wir echte Nähe durch digitale Scheinwelten ersetzen? Hätte Obama bei einigen Fragen weniger souverän reagiert? Hätte die Talkmasterin tatsächlich im selben Raum gesessen? Und wie können Zuschauerinnen in Zukunft noch erkennen, welche Unterhaltung noch echt oder nur virtuell stattfindet? Die meisten von uns sind auf diese Probleme vollkommen unvorbereitet. Wir kommen kaum hinterher zu begreifen, was heute schon technisch alles möglich ist, geschweige denn, wie wir damit umzugehen haben. Uns fehlt ein Manual fürs digitale Leben. Allein diese Reizüberflutung führt bereits zu psychischen Belastungen. Laut einer Studie in den USA schaut jeder zweite Smartphone-Besitzer zwischen 18 und 29 Jahren mehrmals die Stunde aufs Handy. Die Angst, etwas zu verpassen, führt laut Jean Marie Twenge, Psychologieprofessorin an der San Diego State University, verstärkt zu tatsächlichen Ängsten. Die Fear of Missing Out, kurz FOMO, wird so zur Realität.
Halten wir fest. Die Digitalisierung verändert zwischenmenschliche Beziehungen und führt zu immer mehr psychischen Belastungen.
Eine besonders große Rolle spielen digitale Kommunikationsmittel bereits da, wo das Internet am schnellsten ist. In den Städten.
Blink Nummer 5. Mittendrin und doch allein.
In der Stadt tummeln sich unterschiedlichste Menschen auf kleinstem Raum. Geschäftsleute, Künstlerinnen, Studierende, Minijobber und Touristen. Das bunte Miteinander kann anregen und inspirieren. Doch es hat auch seine Schattenseiten. Es ist laut, ruhelos und zunehmend anonym. Kaum verwunderlich, dass auch das zu Stress und Ängsten führt. Das Zentralinstitut für seelische Gesundheit hat 2014 herausgefunden, dass das Stadtleben das Risiko für Depressionen verdoppelt. Mehr als 300 Tote bleiben in Berlin jedes Jahr tagelang unentdeckt, weil sie niemanden haben, der nach ihnen sieht. Wohin die chronische Einsamkeit in einer hochtechnologisierten Welt führen kann, zeigt das Beispiel von Seoul. Die 10-Millionen-Stadt hat eine doppelt so hohe Besiedlungsdichte wie New York und eine der schnellsten Internetverbindungen der Welt. Mittendrin zehntausende Livestreamer. Diese stellen ihr Leben rund um die Uhr ins World Wide Web. Damit sind sie für viele Bewohner Seouls zu einem digitalen Freundschaftsersatz geworden. In den Restaurants sieht man Menschen an Tischen sitzen, die statt realen Gesprächspartnern Smartphones gegenüber sitzen haben. Auf dem Bildschirm ein Livestreamer, der sich beim Essen filmt. So sieht Einsamkeit im 21. Jahrhundert aus. Einige Städte sind für ihre Bewohner sogar regelrecht tödlich. Die Bewohner Glasgows haben eine 15% höhere Wahrscheinlichkeit, vor 65 zu sterben, als alle anderen Briten und das unabhängig von Bildungs- und Einkommensschichten. Die Ursachen waren Forschern lange Zeit ein Rätsel. Das Phänomen bekam sogar einen eigenen Namen, der Glasgow-Effekt. Eine Studie des schottischen Zentrums für Bevölkerungsgesundheit fand nun heraus, dass verfehlte Stadtplanung einen Teil zur schlechten Gesundheit der Bewohner Glasgows beiträgt. So wurden viele Siedlungen nach dem Vorbild des Architekten Le Corbusier gebaut, der unter anderem riesige Wohntürme, genannt Wohnmaschinen, entwarf. Seine Logik? Möglichst vielen Menschen das neue urbane Leben zu ermöglichen. Als die Stadt im Zuge der Deindustrialisierung eine Armutswelle erlebte, wurden gerade diese Gegenden zu Problemvierteln. Die Menschen, die dicht gedrängt unter schlechten Bedingungen hausten, zogen sich zurück, wurden krank.
Anonymität und eine verfehlte Stadtplanung können die Menschen in Großstädten also einsam und krank machen. Virtuelle Kontakte bieten dabei nur unzureichenden Ersatz.
Der Architekt Jan Gehl hat in seinem Buch Städte für Menschen ein Konzept entworfen, um Städte wieder lebenswerter zu machen. Er setzt auf Fuß- und Radverkehr, Grünflächen und durchmischte Wohnkonzepte. Nach seinen Vorstellungen soll es künftig Büros, Geschäfte und Lebensräume an einem Ort geben, um reale Begegnungen zu fördern. Wenn Städte also einsam machen, heißt das dann im Umkehrschluss, dass das Landleben geselliger ist?
Blink Nummer 6. Einsam auf dem Land.
Etwa 12 Millionen Deutsche wohnen in Dörfern oder Kleinstädten mit weniger als 5000 Einwohnern. Während kleine Orte im Speckgürtel der Großstädte florieren, geht in den anderen langsam das Licht aus. Schulen und Arztpraxen schließen, Bahnverbindungen fallen weg und Arbeitsplätze gehen verloren. Soziale Treffpunkte wie Cafés, Restaurants oder Jugendzentren machen dicht. Die Lebensqualität sinkt. Viele junge Leute, die auf dem Land groß werden, können es kaum abwarten, fortzuziehen. Besonders die gut ausgebildeten Jugendlichen ziehen in die Ballungszentren. Die Folge? Ein Brain Drain, also der massenhafte Verlust qualifizierter Kräfte. Schätzungen zufolge könnten einige Landkreise in Brandenburg bis zum Jahr 2035 um ein ganzes Drittel schrumpfen. Wer zurückbleibt, leidet unter den fehlenden Möglichkeiten, zieht sich zurück oder wird frustriert. Das gefährdet auch die Demokratie. Schon die Philosophin Hannah Arendt warnte in ihrem Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft vor dem Zusammenhang zwischen sozialer Isolation und Intoleranz. Sie spricht von einer tiefen Verlassenheit, die die Menschen ergreift, die sich von der Welt verstoßen fühlen. Studien zeigen, dass sich besonders häufig diejenigen einsam fühlen, die mehr als 20 Minuten von Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie öffentlichen Parks entfernt wohnen. Ein Kriterium, das in vielen Regionen bereits erfüllt ist. Auf genau solche Räume kommt es also an. Orte, an denen Menschen eine Möglichkeit zum Austausch finden, sich treffen, diskutieren und Beziehungen aufbauen können. Der Soziologe Ray Oldenburg fasste sie unter dem Begriff Third Places zusammen. Der First Place ist für ihn das Zuhause, der Second Place der Arbeitsplatz. Third Places können dagegen vieles sein. Buchläden, Bars oder Friseursalons. Es handelt sich um öffentliche Räume, die gemeinschaftlich genutzt werden und Interaktion fördern. Einige Kommunen machen bereits vor, wie solche Räume wieder entstehen können. In der Gemeinde Rudolstadt in Thüringen fing ein Bündnis aus Bürgern und Stadtvertretern an, attraktive Grünflächen unter dem Projekt Rudolstadt blüht auf zu schaffen. Es folgten Stadtteilfeste, Konzerte unter freiem Himmel, Theater- und Sportwettbewerbe. Der Ort erwachte zum Leben. Anderswo experimentiert man mit Dorfkinos oder multifunktionalen Dorfläden, die gleichzeitig als Café, Begegnungsstätte und Ort für Bürgersprechstunden fungieren.
Je weniger Infrastruktur existiert, desto einsamer werden viele Orte auf dem Land. Das Konzept der Third Places zeigt, wie Gemeinden gegensteuern können.
Die wachsende Kluft zwischen Stadt und Land ist zweifellos eine riesige Herausforderung für unsere Gesellschaft. Eine andere ist der demografische Wandel.
Blink Nummer 7. Die vergessenen Alten.
In der Corona-Krise stand die Einsamkeit der Senioren für kurze Zeit besonders im Fokus. Die ganze Welt leidete mit isolierten Pflegeheimbewohnern, die monatelang kein vertrautes Gesicht sehen konnten, gar ohne familiäre Begleitung verstarben. In Japan, einer besonders stark alternden Gesellschaft, hatte die Einsamkeit unter Seniorinnen jedoch bereits vor der Pandemie kuriose Ausmaße angenommen. Betagte Damen stahlen hier Kleinigkeiten wie Taschentücher, Reis oder Orangensaft, nur um ins Gefängnis zu kommen. Etwa jede fünfte inhaftierte Frau in Japan ist im Rentenalter. Für viele ist das Gefängnis offenbar die einzige Möglichkeit, wieder soziale Kontakte zu knüpfen. Mehr als jede zweite festgenommene Diebin lebt allein. Im Gefängnis sind sie Teil einer Gemeinschaft, können sich durch die Gefängnisarbeit sogar wieder gebraucht fühlen. Die Kleinkriminalität ist also nichts anderes als ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Sozioökonomische Faktoren spielen bei der empfundenen Einsamkeit der älteren Generation ebenfalls eine Rolle. Stichwort Altersarmut. In Deutschland hat jeder dritte Rentner weniger als 700 Euro im Monat zur Verfügung. Mehr als 1 Million Seniorinnen und Senioren stocken ihre Mini-Rente mit einem Minijob auf. Eine qualitative Teilnahme am öffentlichen Leben ist mit so wenig Geld kaum möglich. Doch das scheint in unserer Gesellschaft auch kaum vorgesehen. Schuld daran ist unsere überholte Vorstellung vom Ruhestand. Zur Blütezeit der Industrialisierung sollte der Mensch sich ganz in den Dienst seiner Arbeit stellen. Alte Menschen wurden in den Ruhestand versetzt, wenn sie nicht mehr leistungsfähig waren. Sie hatten ihre Aufgabe erfüllt. Die meisten starben bald darauf. Seitdem sind Lebenserwartung und Lebensqualität aber stark gestiegen. Nur die gesellschaftlichen Erwartungen haben sich nicht verändert. Das lange Leben der Senioren wird immer noch eher als Belastung fürs Gesundheitssystem, denn als Bereicherung für die Gesellschaft gesehen. Die große Frage sollte also sein, wie wir die ältere Generation länger und sinnvoll einbinden. Dabei soll es nicht darum gehen, ihre Arbeitskraft möglichst lange auszunutzen, sondern um selbstbestimmte soziale Partizipation. Fitte Rentnerinnen könnten als Mentoren einen wertvollen Beitrag leisten. Sie könnten ein Ehrenamt ausüben oder sich als Lesepaten einbringen. Manch einer wäre auch schon glücklich, wenn er sich mehr um die Enkel kümmern dürfte. Es gibt viele Ideen, wie ältere Menschen und der Rest der Gesellschaft voneinander profitieren können.
Einsamkeit im Alter ist also ein Resultat sozioökonomischer Faktoren und veralteter Klischees. Von einer stärkeren Einbindung der älteren Generationen würden alle profitieren.
Nach all diesen alarmierenden Befunden drängt sich schließlich eine Frage auf. Ist die Einsamkeitskrise in unseren Gesellschaften unumkehrbar oder gibt es gute Strategien dagegen?
Blink Nummer 8. Was tun gegen die Einsamkeitsepidemie?
Wie wird den künftigen Generationen das 21. Jahrhundert in Erinnerung bleiben? Als Informationszeitalter? Als Ära des Fortschritts? Wenn es nach dem kollektiven Seelenzustand der Menschen geht, so die Autorin, kommt eigentlich nur ein Name in Frage: das Zeitalter der Einsamkeit. Wie wir erfahren haben, ist Einsamkeit einer der folgenreichsten und am stärksten unterschätzten Trends unserer Zeit. Trotz gravierender Folgen für die Gesundheit steht sie bisher aber kaum auf der politischen Agenda. Zum Teil ist die Vereinzelung der Menschen sogar gewollt. Das flexible kapitalistische System verlangt von uns allen einen rücksichtslosen Individualismus nach dem Motto: jeder ist seines Glückes Schmied. Der Selfmade-Millionär ist das Ideal der modernen Gesellschaft. Das System mag Einzelkämpfer. Solidarität gilt als Zeichen der Schwäche. Das Konkurrenzdenken, das jeden Winkel unseres Lebens erfasst, hinterlässt jedoch tiefe Spuren in unserer Psyche. Menschen sind nicht dazu geboren worden, ständig ihre Ellenbogen auszufahren. Im Gegenteil. Wir sind soziale Wesen und als solche sind wir angewiesen auf Nähe und Verbundenheit. Fehlen sie, werden wir einsam und krank. Die Folgen sehen wir schon heute. Depressionen und Suizidraten nehmen zu. Immer mehr Menschen leiden unter Essstörungen, Alkoholismus und Demenz. Aber was ist die Lösung für diese Krise? Oberflächlicher Kollektivismus allein reicht nicht, davon ist die Autorin überzeugt. Denn dass das auch schiefgehen kann, zeigen die Bilder der wütenden Trump-Anhänger, die im Januar 2021 geschlossen das Kapitol stürmen wollten. Ihre Gemeinschaft ist eine Gefahr für alle anderen. Wenn wir der Einsamkeitsepidemie Einhalt gebieten und die Demokratie stärken wollen, müssen wir also tiefer ansetzen. Wir brauchen wieder mehr öffentliche Räume, die in Eigenverantwortung errichtet und nicht von oben herab verordnet werden. Solche Prozesse müssen offen, kreativ und unter Mitwirkung aller angegangen werden. Das Thema Einsamkeit muss interdisziplinär erforscht werden und im Gesundheitssystem mehr Beachtung finden. Viel zu oft werden mentale Probleme immer noch nicht richtig erkannt und behandelt, von Prävention ganz zu schweigen. Doch eine effektive Bekämpfung erfordert auch eine andere Form des Wirtschaftens. Weg von der Ideologie grenzenloser Flexibilität, Konkurrenz und Dauerstress. Wir brauchen wieder eine starke soziale Marktwirtschaft, die auf Verbindlichkeit und Verantwortung fußt.
Um es auf den Punkt zu bringen: gegen grassierende Einsamkeit hilft es, alle gesellschaftlichen Gruppen sozial, kulturell und wirtschaftlich stärker partizipieren zu lassen.
Um das zu schaffen, sind wir alle gefordert. Doch vor allem braucht es eine Politik, die das Thema endlich ernst nimmt und entschlossen angeht.
Hiermit endet unsere Diskussion zum Buch Die neue Einsamkeit von Diana Kinnert. Fassen wir noch einmal zusammen. Das Problem der Einsamkeit wird immer drängender. Die Zahl der Menschen, die sich häufig einsam fühlen, nimmt in allen Altersgruppen zu. Junge Menschen leiden unter der hohen Flexibilität, die der Arbeitsmarkt von ihnen fordert. Die Städte werden voller und anonymer, während auf dem Land soziale Treffpunkte verloren gehen. Und die Alten fühlen sich von der Gesellschaft vergessen. Um die grassierende Isolation in den Griff zu bekommen, werden oberflächliche Anti-Einsamkeitskampagnen nicht reichen. Es braucht strukturelle Lösungen. Wir müssen lernen, den Einfluss digitaler Technologien auf unser Leben zu steuern und die älteren Generationen wieder aktiver an der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Es braucht wieder mehr öffentliche Orte, an denen Austausch und Diskussion stattfinden kann. Und ein Wirtschaftssystem, das den Menschen Sicherheit gibt, statt sie auszubeuten. Wir hoffen, dass du mit unseren Blinks einen neuen Blick auf das Thema Einsamkeit gewinnen konntest. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.